Dialog Alfred Schier mit Uschi Glas.
Jeder kennt die Schauspielerin Uschi Glas und die Illustrierten und die Bildzeitung haben dafür gesorgt, dass auch ihr Privatleben uns allen nicht verborgen geblieben ist. Trotzdem gibt es einige Facetten von Uschi Glas, die sind etwas weniger bekannt und darüber würden wir uns heute gerne unterhalten. Herzlich willkommen bei Phoenix.
Dankeschön.
Zum Beispiel ist nicht so bekannt, dass Sie sich seit vielen Jahren schon für die Deutsche Hospizstiftung engagieren. Sie sind die Schirmherrin der Deutschen Hospizstiftung. Vielleicht sollten wir mal erklären, was macht die Hospizstiftung?
Die Hospizstiftung versteht sich als Patientenvertreter. Wir vertreten die Schwerstkranken und Sterbenden gegenüber sozusagen den Hospizen und natürlich gegenüber den Politikern in erster Linie. Wir wollen gerne vorantreiben, dass die Hospizbewegung, dass die eine breitere Aufmerksamkeit auf der einen Seite bekommt und auf der anderen Seite einfach wirklich neu entsteht insofern, als wir mehr Palliativstationen brauchen, mehr Hospize brauchen, mehr ambulante Hospize brauchen, mehr Hospizhelfer und Helferinnen. Die, das Ehrenamt ist sehr wichtig, aber wir brauchen unbedingt einfach eine breitere berufliche Aufstellung, dass eben die Schwerstkranken und Sterbenden besser betreut werden können.
Und in Ihrer Eigenschaft als Schirmherrin dieser Hospizstiftung waren Sie vor ein paar Tagen im Bundeskanzleramt, beim Chef des Bundeskanzleramts, de Maizière, und bei der Bundeskanzlerin, da haben wir auch ein Foto von dieser Begegnung. Was war da Ihr Anliegen? Was wollten Sie erreichen bei der Kanzlerin?
Ja, im Moment geht es wieder sehr darum, ob man den assistierten Suizid zulassen soll, also ob die Tötung eines Menschen zugelassen werden soll. Und wir natürlich aus der Hospizbewegung sind entschieden dagegen. Wir glauben nicht, dass ein Dritter entscheiden kann, ob jemand sterben soll oder nicht, weil eben unter diesem Aspekt eben Tür und Tor offen ist, dass man eben auch Leute, die schwerst krank sind, eigentlich wegrationalisiert und man sagen kann, das ist eigentlich unwertes Leben, der Mensch empfindet vielleicht gar nichts mehr. Oder er hat auch früher schon mal gesagt, wenn es mal nicht mehr so gut geht, möchte ich eigentlich nicht mehr leben. Da müssen wir die Tür dürfen wir einfach gar nicht aufstoßen, sondern wir sollen dafür sorgen, glaube ich, dass ein Mensch, der zum Sterben geht, dass er möglichst schmerzfrei sterben kann, dass er wohl behütet ist und dass er würdevoll von dieser Welt gehen kann. Und das ist bei uns eben noch gar nicht gewährleistet. Also der Prozentsatz, der hospizbegleitet sterben kann, ist noch ganz, ganz gering. Also das ist noch eigentlich eine Katastrophe. Wir sind da weltweit gehören zu den Schlusslichtern leider.
Sie haben da angesprochen, die Schweizer Stiftung Dignitas, die sehr viel Schlagzeilen gemacht hat, die im Prinzip eintreten für einen selbstbestimmten Tod und sagen, okay, jeder Mensch sollte selbst bestimmen, wann er sterben möchte oder auch nicht. Was ist falsch an dem Gedanken?
Ja, also ich meine, wenn ein Mensch voll beim Verstand ist und sagt, ich möchte wirklich nicht mehr leben und das wirklich besprochen hat mit den Angehörigen, mit den Ärzten, dann kann ich nicht sagen jetzt, das darf er nicht. Ja? Aber gerade diese Organisation in der Schweiz, das ist ein großes Geschäft, also da wird wahnsinnig viel Geld gemacht damit und ich bin der Meinung, dass eben da verzweifelte Menschen hingehen. Wenn wir unsere Hospizarbeit so weit ausweiten könnten, dass die Menschen schmerzfrei sein können, dass sie ihr Leben sozusagen noch würdevoll und qualitativ hochwertig zu Ende bringen können, dann würden die Leute dort nicht hingehen. Bin ich davon 100% überzeugt. Und ich glaube einfach, dass auch, wenn wir das zulassen, dass der Druck auf jemanden, der dement ist oder der schwerst krank ist, der vielleicht der Familie, den Angehörigen auch lästig sein kann. Wir müssen da über extreme Dinge nachdenken. Und wir sehen das ja auch in Holland, wobei das immer wieder bestritten wird, aber eindeutig gibt es dafür Zahlen, dass eben Leute, die Angehörigen sagen, also die einen wollen erben, die anderen sagen, hey, die Tante ist jetzt schon so lange krank, wir haben eigentlich schon einen Flug gebucht nach Thailand und können wir das nicht ein bisschen vorverlegen, damit wir dann noch die Beerdigung hinkriegen. Solche Fälle gibt es. Und ich glaube einfach, dass Menschen, die schwerst krank sind, vielleicht sich unwohl fühlen, ein schlechtes Gewissen auch bekommen und sagen, ich falle eigentlich nur noch zur Last. Es ist schrecklich, ich bin bettlägerig und so weiter. Und da liegt dann der Gedanke schon mal nahe, dass man sagt, du, wie schaut's denn aus, können wir nicht einmal das, also so. Ich glaube einfach, wir dürfen diese Tür nicht aufmachen.
Wie hat die Bundeskanzlerin auf ihr Anliegen reagiert?
sie hat uns sehr aufmerksam zugehört. Also wir hatten ja nur ganz kurz die Gelegenheit, mit ihr zu sprechen, weil sie natürlich auch einen riesengroßen Terminkalender hat. Aber Herr de Maizière hat sich sehr lange mit uns beschäftigt.
Das ist der Chef des Bundeskanzleramtes.
Richtig. Und ich glaube, dass man eigentlich durch ein Gespräch einfach auch die Wahrnehmung nochmal verschärft. Was ist es eigentlich? Worum geht es denn eigentlich bei einer Hospizbewegung? Und worum geht es eigentlich bei dem assistierten Suizid? Und wie ist auch die Art, wie jemand umgebracht wird und so weiter. Und ich glaube einfach, dass man beim persönlichen Gespräch das besser rüberbringen kann, als wenn man solche Dinge nur liest und sagt, naja, eigentlich ist doch gar nicht schlecht, ein bisschen da mit einer Spritze oder mit einem Getränk danach zu helfen.
Jetzt ist ja Tod und Sterben etwas, was die meisten Menschen von uns weit wegschieben. Das ist unangenehm, da beschäftigt man sich am liebsten nicht damit. Sie machen genau das Gegenteil. Wie kommt das?
Ehrlich gesagt, ich glaube, gerade wenn man glücklich ist und wenn es einem gut geht und wenn man auf der sonnigen Seite der Straße geht, sollte man darüber sehr wohl nachdenken. Und ich, warum weiß ich nicht, aber ich denke eigentlich jeden Tag mal über Sterben nach und denke auch immer, habe ich mein Haus so halbwegs in Ordnung, damit, wenn man abgerufen wird, dass es auch einigermaßen okay ist. Und ich habe keine Angst davor. Also für mich ist es nicht unangenehm, darüber nachzudenken. Wobei ich sagen muss, vor über 10 Jahren, als ich anfing, mich mit dem Gedanken zu tragen, mich da tatsächlich zu engagieren, waren also beim Drehen oder Leute halt, wow, Uschi, nein, wie furchtbar, kümmere dich doch um irgendwas, was man auch ein bisschen auch PR-mäßig besser verkaufen kann, das ist ja und so. Und erst wenn du mit den Leuten dann sprichst und sagst, so, hör mal zu, also eins ist sicher, sterben müssen wir alle, also ich meine, daran geht mal gar nichts vorbei. Und gerade weil das Thema unbequem ist, gerade deswegen möchte ich mich dafür engagieren und einfach die Menschen dazu zwingen, nachzudenken, was ist denn eigentlich, was ist denn Sterben? Sterben gehört zum Leben und es hat keinen Sinn, das wegzudividieren. Und wir sind alle schick und wir sind alle jung und überhaupt, uns betrifft es nicht. Es betrifft uns eben wirklich alle.
Es gab, glaube ich, auch einen Fall in Ihrem engsten persönlichen Umfeld, der Sie dazu gezwungen hat, sich damit auseinanderzusetzen.
Ganz genau. Mein Vater ist gestorben an Lungenkrebs und da habe ich eigentlich das erste Mal, ich als Mensch, eben einen Menschen, in dem Fall meinen Vater, sterben sehen und auch leiden sehen. Und da habe ich mir einfach gedacht, so kann es irgendwie nicht sein. Es kann auch diese Gaben dann von Morphium, die dann damals noch so waren, dass man, da schießt du in den Himmel und bist eigentlich weggetreten und dann fällst du wieder runter, wenn die Wirkung nachlässt. Dann habe ich einfach gedacht, das muss anders, es muss anders gehen. Und heutzutage kann man eben die Dosen so geben, dass jemand schmerzfrei ist, aber voll bei Bewusstsein ist und sehr wohl eine Qualität hat und eine Würde hat.
Und was ist denn das Wichtigste, was ein Sterbender in diesen Momenten braucht?
Also natürlich Zuwendung. Ja, wenn ein Sterbender nicht zu Hause sein kann und vielleicht auch keine Verwandten hat, die sich kümmern können oder auch vielleicht gar keine Verwandten mehr da sind, dass er einfach behütet ist, dass er, sagen wir mal, in ein Hospiz gehen kann, dass er Ansprache hat, dass er seine Sorgen, es ist ja ganz erstaunlich, wenn man mit Sterbenden zusammen ist, was da immer in einem Sterbenden vorgeht, welche vielleicht den Zwist zu beenden mit dem Nachbarn oder mit der Tochter oder mit dem Sohn oder irgendwie sowas, das geht noch um und dass man das alles sozusagen in Frieden ausklingen lässt, dass man die Gespräche zulässt, dass man einfach die Sorgen sich nochmal anhört. Und das Schlimmste ist, was man mit einem Sterbenden eigentlich machen kann, wenn man immer sagt, oh ja, du wirst schon wieder gesund, wirst schon schauen, wie es wieder geht. Das ist Quatsch, weil da muss sich der Sterbende da und dagegen wehren und sozusagen die Hoffnung dem gegenüber, ich meine, es ist eigentlich natürlich, dass man demjenigen noch Hoffnung geben will, aber es ist eben nicht so, sondern man sollte ihn auch besprechen und gehen lassen und loslassen eben dann. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass der Mensch, der gehen will und gehen soll, das erstens mal akzeptiert er das irgendwann und dass er eben seine Gespräche noch führen kann, die er führen möchte und Frieden schließen kann irgendwo.
Das ist jetzt die Seite dessen, der sterben muss. Ich stelle mir die Seite des Gesunden, der da jetzt mit einem Sterbenden umzugehen hat, auch unheimlich schwierig vor. Die Angst, die man dann hat, vor allem der Hoffnungslosigkeit, der Ausweglosigkeit dieser Situation, da kann man ja auch, viele Menschen haben einfach Angst, dass sie da nur Fehler machen.
Ja, man muss eben akzeptieren, das muss man lernen, das akzeptieren, dass du jetzt kannst dich noch so aufstellen, du als Angehöriger, du als Freund oder du als Besucher von jemandem, der sterben muss, es ist sinnlos, sich dagegen zu wehren und zu sagen, ich akzeptiere das jetzt einfach nicht. Sondern du musst den nächsten Schritt machen und sagen, das akzeptiere ich jetzt. Und versuche, die Minuten, die Stunden oder die Tage, die man vielleicht noch hat, so positiv wie möglich mit demjenigen auseinanderzusetzen. Und es darf keine Lüge mehr zwischen dem sein. Du darfst nicht mehr rumreden oder lamentieren, die Zeit verbrauchen mit irgendwelchen dummen Sachen, sondern eigentlich wirklich auf die Essenz gehen und wirklich dem Sterbenden in die Augen gucken und mit ihm ein wahrhaftiges Gespräch führen. Das ist das Wichtigste. Es hat überhaupt, alles andere ist eigentlich ja eine Maske irgendwie.
In so einem Moment spielt für viele Menschen Religion eine wichtige Rolle. Wie ist es bei Ihnen selber? Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?
Ja, unbedingt. Ich glaube, es kann nicht sein, dass es mit der Geburt beginnt. Also dann rackelst du und marschierst da durch die Welt und es hat überhaupt keinen Sinn und keine Relevanz und es ist ganz wurscht, was du machst. Es ist egal und dann fällst du um und bist tot. Also das glaube ich einfach nicht. Das wäre irgendwie in dem gesamten Gebilde der Welt, also ob man nun Gott sagt oder ob man Natur sagt oder ob man Kosmos sagt, ist für mich ausgeschlossen, dass es da anfängt und da endet.
Sie setzen sich in ganz unterschiedlichen Bereichen sehr, sehr konsequent für das Recht auf Leben ein. Wir haben jetzt hier über die Hospizstiftung gesprochen. Sie engagieren sich auch seit Jahren für eine Amerikanerin, die in Berlin geboren wurde und die in den USA zum Tode verurteilt wurde und schon seit vielen Jahren jetzt in der Todeszelle sitzt. Wie sind Sie auf diesen Fall aufmerksam geworden?
Ich bin auf den Fall aufmerksam geworden durch eine Demonstration damals oder Unterschriftenliste, ich bin gegen Todesstrafe, und da hat mich dann einer, der da mit engagiert war, angesprochen, ob ich mich für einen speziellen Fall auch interessieren könnte.
Und wir können da vielleicht das Foto gerade mal ansprechen.
Also das ist jetzt Deborah oder Debbie Mielke, da unten sieht man sie, wo sie also in Freiheit war und wie sie halt jung und ein fröhliches Mädchen war, und oben links sieht man dieses Polaroid, wie sie ungefähr heute aussieht, also inzwischen ist sie ganz grau geworden.
Seit wie vielen Jahren sitzt sie in der Todeszelle?
Jetzt seit 17 Jahren in der Todeszelle. Und links darf ich vielleicht noch schnell sagen, das ist der Saldate, das ist der Polizist, der daran schuld ist eigentlich, dass sie in der Todeszelle sitzt, weil er nach 3 Tagen ein Gedächtnisprotokoll aufgesetzt hat und da das angebliche Geständnis niedergeschrieben hat von Deborah. Er hat die Deborah allein verhört, er hat kein Zeugen dabei gehabt, er hat kein Tonband dabei gehabt, obwohl er extra darauf aufmerksam gemacht wurde. Er muss einen Polizisten mitnehmen und er muss ein Tonband haben. Er hat beides nicht gemacht. Er hat die Deborah allein verhört und hat dann eben nach 3 Tagen, hat sie dann verhaftet, hat sie nicht in Handschellen gelegt, sondern hat gesagt, ihr verboten, mit irgendjemand zu sprechen. Hat sie ganz normal ins Polizeiauto gesetzt, hat sie dann ins Gefängnis gebracht und seitdem ist sie nie wieder rausgekommen. Und hat dann dieses
also der Vorwurf ist, dass sie
2 Männer angestiftet hätte, ihren Sohn Christopher, der damals 4 Jahre alt war, zu erschießen oder umzubringen. Und dieses hat sie angeblich gestanden. Und Deborah wurde erst im Gerichtssaal mit ihrem angeblichen Geständnis, das sie nicht gegengelesen hat und natürlich auch nicht unterschrieben hat, konfrontiert. Und ab da war sie in dieser Mühle drin und konnte also ihre Unschuldsbeteuerungen oder auch, sie hat ja Lügendetektoren bekommen. Sie hat Psychologen gehabt, die alle gesagt haben, also es ist ausgeschlossen, sie kann das gar nicht gewesen sein. Das wurde alles abgelehnt und wurde eben, also die beiden Männer sind zum Tode verurteilt und sie ist zum Tode verurteilt wegen Anstiftung zum Mord. Und ich habe die Akte wirklich eindringlich gelesen. Ich habe mich wirklich auseinandergesetzt. Ich bin 100% der Überzeugung, dass sie unschuldig ist. Also nicht einmal ein Zweifel, dass ich sage, naja, vielleicht hat sie doch mal sowas gesagt. Aber da wurde eben dann auch mal gesagt, dass sie mal irgendwann zu einer Nachbarin gesagt hat, sie glaubt, dass sie keine so tolle Mutter ist. Da habe ich nur gedacht, oh mein Gott, das habe ich auch schon 100-mal gesagt. Weil wer kann es schon von sich behaupten, die super Mutter zu sein, ob man das immer so gut hinkriegt, man zweifelt da und dort sicherlich mal. Ja, und dann habe ich, als ich den Fall gelesen habe, habe ich eigentlich gedacht, ach, das ist so klar, dass die unschuldig ist. Da rufe ich die Mama an und sage, jetzt stellen wir mal richtig die ganze Amerika auf den Kopf und machen das und dann ist sie frei. Und da wurde ich natürlich eines Besseren belehrt, weil erstens mal in Amerika findest du ganz schlecht Leute, die sich für Todeskandidaten einsetzen. Also Celebrities und Prominente sind auch ganz, ganz vorsichtig. Und insgesamt, also auch Politiker, wenn man anspricht, die hören zu und sagen, ah, das ist sehr interessant, toll, ich wird da mal was machen und machen natürlich nichts.
Haben Sie noch Hoffnung, dass Depa irgendwann mal freikommt?
Ja, also der Richter, an dem wir jetzt geglaubt haben, 8 Jahre lang hat er gebraucht, die Akte zu lesen, der sich also auch ausgebeten hat, mal ein bisschen Ruhe zu geben und nicht da und mit irgendwelchen Pressesachen zu kommen, der signalisiert hat, dass er weiß, dass der sehr viel schief gelaufen ist. Also wir waren alle, natürlich die Mutter vor allem, die Renate Janker, und natürlich die Verteidiger natürlich auch und letztlich natürlich auch Debbie in großer Hoffnung, dass das gut ausgehen wird. Und der hat also Ende November die Akte zugemacht und hat gesagt, er kann also da auch nichts finden. Und jetzt geht's also in die nächste Instanz. Und da muss ich schon sagen, Ende November, wie mich die Mama angerufen hat und gesagt hat, Uschi, es ist raus. Er hat es zugeklappt und hat gesagt, er hat nichts gefunden. Da bin ich erstmal so traurig gewesen und habe also geheult, habe eingehängt und habe gedacht, jetzt mag ich nicht mehr. Und dann einen Tag später denke ich mir, Moment, jetzt magst du nicht mehr. Was hast denn du überhaupt? Du bist in der Sonne, dir geht's gut, du hast, was weiß ich, 3 gesunde Kinder, du hast deinen Beruf. Wieso fangst denn du jetzt an, darum zu motzen und deprimiert zu sein? Und dann habe ich also wieder die Mutter angerufen und gesagt, so Renate, und jetzt hast du recht, jetzt müssen wir einfach nochmal richtig anreißen und ihn versuchen, in Amerika eine Öffentlichkeit zu bekommen. Weil es hat natürlich auch gar keinen Sinn, sich hier aufzuregen, weil das ist zwar schön, die Leute sind empört, aber es nützt nichts. Du musst in Amerika Aufmerksamkeit bekommen, dass die Medien da sich nochmal reinhängen und dass dann also auch die Richter und die Leute, die was zu entscheiden haben, davon bin ich jetzt einfach wirklich überzeugt, auch eine Öffentlichkeit haben und sich sehr wohl überlegen müssen, was sie sagen dazu.
Da wünschen wir Ihnen weiter viel Kraft für dieses Projekt. Jetzt wollen wir uns mit Ihnen ja auch ein bisschen über Ihr Leben unterhalten und zurückblicken auf eine lange Karriere. Ja. Und dazu hat mein Kollege Stefan Martens ein paar Szenen zusammengestellt, die wir uns jetzt anschauen. Ja, fangen wir mal von hinten an. Das waren Ausschnitte eines Films, der heißt Wieder daheim. Läuft am kommenden Freitag, 20.15 Uhr in der ARD. Ganz kurz, worum handelt der Film?
Ja, es handelt davon, dass eine Tochter, also ich, in New York arbeite und lebe und ewig nicht mehr zu Hause war, weil der Vater mich hinausgeschmissen hat, weil wir große Meinungsverschiedenheiten hatten. Und ich zurückkomme und der Vater natürlich auch eine unglaubliche Wand aufgebaut hat, nicht zur Versöhnung eigentlich da ist. Und die Tochter wäre so weit, dass sie sagt, das hat doch überhaupt keinen Sinn, jetzt lass uns mal das alles aussprechen. Und er mag das eigentlich gar nicht.
Freitag, 20.15 Uhr in der ARD. Am Anfang haben wir einen Ausschnitt gesehen aus dem Film, der Sie bekannt gemacht hat in Deutschland, zur Sache Schätzchen. Wie stehen Sie zu dem Film?
Auch ganz positiv, weil er war ein großer Erfolg, er hat Spaß gemacht zu drehen. Wir hatten wirklich viele, viele Schwierigkeiten und haben auch Angst gehabt, dass der Film durchfällt, weil damals war das ganz üblich, dass man da gepfiffen hat und gebuht hat im Kino. Und wow, und wie die Premiere war, haben wir natürlich auch alle auch diese Angst gehabt, dass wir vielleicht, weil wir haben auch Schwarz-Weiß gedreht, wo jeder gesagt hat, kein Mensch will mehr einen Schwarz-Weiß-Film sehen, also bitte, ja. Und dann war es ein großer Erfolg, dann haben wir uns, es war einfach toll. Und jetzt bin ich halt mit dem Schätzchen 100 Jahre, also 40 Jahre inzwischen. Und es macht mir eigentlich nichts aus, weil es gibt Schlimmeres. Also mir ist es egal eigentlich.
40 Jahre ist es her, 40 Jahre 68. Der Film war wahrscheinlich auch deswegen so erfolgreich, weil er irgendwo perfekt so das Lebensgefühl dieser 68er Zeit vermittelt hat. Sind Sie selber auch eine 68erin?
Ich glaube schon. Also ich zucken zwar manche Leute, wenn sie das hören, aber ich denke, dass wir halt in der Generation, in der wir waren, unsere Eltern waren im Krieg, also die Väter waren im Krieg und die Mütter haben irgendwie das Dritte Reich miterlebt. Man konnte mit niemandem drüber sprechen. Es war ein Tabu, das Dritte Reich anzusprechen, zu diskutieren, wie konnte das kommen. Das war sowohl bei den Lehrern, also wie im Geschichtsunterricht hat es halt aufgehört, eigentlich bei der Weimarer Republik, sage ich mal so ungefähr, und dann war schwarzes Loch und dann war Ruhe. Und diese Ruhe wolltest du einfach nicht mehr haben. Du wolltest sagen, jetzt will ich es wissen, wieso, wie kann das passieren? Wie können über 6 Millionen Menschen getötet werden und keiner war dabei? Das gibt es ja wohl nicht. Und das war eigentlich der Auslöser für die 68er. dass wir unsere Generation hinter uns, also die erste und auch die zweite sicher, dass wir die zwingen wollten zum Sprechen. Mhm. Und darin sehe ich die 68er.
Mhm. Jetzt haben Sie ja selber gesagt, 68er und Uschi Glas, da zucken manche zusammen. Das liegt daran, weil man 68 natürlich mit der politischen Einstellung verbindet. Die ist links, die ist sozialistisch gewesen, da hat auch ein enormer Konformitätsdruck und enormer Gruppenzwang geherrscht und Ihr politisches Engagement ist ja eher auf die konservative Seite gegangen. Haben Sie sich als Außenseiterin gefühlt?
Da sehr stark, und zwar nicht, weil ich konservativ war von Ursprung her oder ich wurde dann in das Eck natürlich gedrängt. Was mich bei den 68ern wahnsinnig gestört hat, war, dass wir gerade besprechen etwas, dass Menschen im Gleichschritt marschiert sind. Ja? Da haben wir gesagt, so machst du es und keine Widerrede. Und plötzlich kommen die jungen Leute daher, also die sogenannten 68er, und wollen dich zwingen und sagen, entweder du machst es mit, entweder du unterschreibst das Blatt oder du bist draußen, wo du sagst nochmal, was ist denn das für ein Demokratieverständnis? Wir können doch darüber diskutieren, wir können doch erstmal ein bisschen auch abklatschen, was finden wir gut und was finden wir schlecht und wo ist der Konsens? Und das war nicht gefragt. Es war entweder das oder du bist draußen. Ja, und bei den Diskussionen war ich dann draußen eigentlich, weil ich einfach dieses Gleichschrittmarschieren, also du bist auf jeden Fall für Willi und du bist auf jeden Fall da.
Willi ist Willy Brandt, also sehr viele Schauspieler, Senter Berger und so weiter, haben sich ja in der damaligen Zeit für die Ostverträge für Willy Brandt engagiert.
Ganz genau, und das war einfach, es war wahnsinnig, das Gespräch war keine Diskussion, sondern es war eigentlich, das war einfach eine Marschroute wurde da eingeschlagen. Also das musst du machen. Wenn du zum deutschen jungen Film gehören willst, dann musst du das machen. Und wenn du sagst, jetzt lass mal einen Moment langsam oder auch, was weiß ich habe abgetrieben und die ganzen Geschichten, die konntest du nicht diskutieren und sagen, lass doch mal schauen, ich habe da meine Zweifel, wann ist denn Leben eigentlich Leben oder wann ist denn ein Mensch schon ein Mensch oder so. Das war, im Nachhinein muss ich auch sagen, dass vielleicht muss man auch extremer auftreten, aber für mich war das unerträglich, dass ich das nicht diskutieren kann oder dass man nicht sagen kann, ja Moment, aber sagen wir, die DDR finde ich jetzt mal, sage ich mal, nicht toll. Ja, das ist ja, sagst du, bist du schon durchgefahren, warst schon da? Nee, brauche ich nicht hinfahren, ist toll. Ich weiß, dass es gut ist. Und nur so war das, ja. Mhm. Und somit sehe ich mich eigentlich in den 68ern als 68erin, weil ich muss mich da dagegen stemmen. Und mir ist es ja dann passiert, dass ich beispielsweise in ein sehr großes Lokal ging in München, in den Hahnhof, wo also alle jungen Leute drin waren. Und ich betrete das mit einem Freund zusammen und ich mache die Tür auf und plötzlich buhen die Leute. Und ich denke mir, wer kommt denn da? Und schaue mir so um und denke mir, wieso wird denn gebuht? Und plötzlich merke ich, die meinen mich. Und dann, das kann ja wohl nicht wahr sein.
Und warum waren Sie da so Outcast, weil Sie sich für die CSU engagiert haben?
Nein, ich habe mich nie im Leben für die CSU engagiert, nie. Das war es nur dann. Es war eben dann in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich mache das so nicht mit. Ich mache das nicht. Wenn die dann gesagt haben, ist doch wurscht, was du wählst, unterschreibst doch einfach. Dann hast du deine Ruhe. Und ich sage, Moment, das geht doch so nicht. So kann es nicht sein. Und wenn du jetzt, sagen wir, 100 Leute hast, die alle für Willi sind, dann bin ich halt eine, die nicht für einen Willi ist, gesetzt den Fall. Was wäre denn da falsch dran? Ich meine, wir leben in einer Demokratie. Und das war ausgeschlossen. Es war ausgeschlossen. Ich war dann wirklich nicht das rote Tuch, sondern das schwarze Tuch. Und ich meine, ob das dann alles Schwarzer war oder Elke Heidenreich, die dann einfach nur noch von der schwarzen Zicke sprachen, da habe ich mir gedacht, so gescheite Frauen mit solchen, also warum eigentlich? Das hat mich eigentlich noch trotziger gemacht.
Wenn man so Berichte liest, wie ist eigentlich die Uschi Glas, wenn sie dreht, wenn man mit ihr zusammenarbeitet, da steht immer wieder zuverlässig, pünktlich, leistungsorientiert. Das sind natürlich auch Tugenden, die Ihnen da offensichtlich wichtig sind, die etwas querstanden zum Geist der damaligen Zeit. Da redet man ja ganz gerne von Sekundärtugenden. Da sind Sie wahrscheinlich auch angeeckt in der Art und Weise, wie Sie sich verhalten haben.
Ja, natürlich. Also ich meine, für mich ist schon wichtig, also dass man begabt ist, das kriegt man, glaube ich, vom lieben Gott geschenkt, dass man in einem Beruf erfolgreich sein kann, nur wenn man eben auch eine Portion Disziplin mitbringt. Du kannst eben nicht sagen, okay, um 9 Uhr ist Drehbeginn, dann komme ich halt um 12, das geht halt nicht. Und dich selber zur Ordnung zu rufen und Disziplin zu haben, finde ich notwendig in einem Beruf, in jedem Beruf, wenn man erfolgreich sein will. Und sagen wir mal, seine Launen auf den Mitarbeitern auszulassen oder die Schuld zuzuteilen und sagen, der war da hinten war schuld, weil der hat jetzt gerade gewackelt. Dabei war ich schuld, weil ich meinen Text nicht richtig gelernt habe. Das sind alles Sachen, die finde ich einfach, die gehören zum Handwerk, das gehört dazu. Mhm. Die Begabung ist das, was man grundlegend erstmal haben muss, aber das, was man sich dann aneignet, das ist das Handwerk und das gehört Disziplin meines Erachtens dazu. Und ja.
Es gibt ja eine ganze Menge Bereiche, da war 68 schlicht erfolgreich. Vielleicht nicht unbedingt politisch, aber wenn ich zum Beispiel an die Kindererziehung denke, an die Schule, da hat sich immens was verändert von diesem autoritären Denken früher, partnerschaftliche Erziehung, antiautoritäre Erziehung. Das ist ja inzwischen doch allgemein gut geworden. Sie haben drei Kinder.
Ja.
Wie haben Sie denn Ihre Kinder erzogen?
Sehr locker. Also ich komme aus einem Elternhaus, wo der Vater das absolute Sagen hatte, wo der Vater das letzte Wort hatte. Also das war einfach so. Also auch die Mutter nicht das letzte Wort, sondern der Vater das letzte Wort. Und ich habe sehr oft als Kind und als Heranwachsender empfunden, dass ich jetzt gern was sagen möchte. Jetzt würde ich gern nochmal sagen, du hast da nicht recht, weil ich weiß, dass es anders ist und du durftest es nicht. Und da habe ich mir immer gesagt, wenn ich mal Kinder haben sollte, meine Kinder dürfen mit mir diskutieren. Und bis zum geht nicht mehr. Und das, so ist es auch. Und ich bin auch kein Mensch, der strafen kann, weil ich es einfach auch die Strafe als solche nicht besonders einsehe. Also selbst wenn ich mir vorgenommen habe, wenn der jetzt nachher kommt und sagt, na, wie kann ich das, sage ich, du nicht, weil du hast mich vorher so geärgert. Da denke ich schon nach einer halben Stunde, was ist denn das für ein kleinkarierter Käse da? Also ich meine, als Erwachsener hast du immer sozusagen die Macht. Ich wollte, dass meine Kinder verstehen, was ich von ihnen verlange, in Anführungszeichen, warum man etwas ist, warum man höflich ist, warum man sich benimmt, warum man, ich weiß nicht was, auch lernen muss. Aber ich wollte eben immer, nicht, dass ich sage, halt den Mund, du machst es jetzt, sondern ich wollte immer, dass sie verstehen, um was es geht.
Also doch eine 68erin. Das war heute im Dialog. Uschi Glas, schon vorbei. Halbe Stunde vergeht
Wahnsinn.
Wie im Flug.
Ja,
herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Liebe
Dank.
Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, die nächste Diskussionssendung bei Phoenix, Montagabend, 22:15 Uhr unter den Linden. Schauen Sie rein, es lohnt sich. Herzlichen Dank.
Dankeschön.